Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute Abend wieder aus Rheinberg-Bord am Radio begrüßen und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie unsere Radiosendung in Verbindung mit der Erweiterung des Salzbergbaus verfolgt haben, so sind dort immer wieder auch die Auswirkungen des Salzabbaus auf die Menschen, die Natur, die Umwelt und auch auf die Infrastruktur im alten sowie im geplanten neuen Salzabbaugebiet angesprochen worden. Viele Sachverständige, Bürgerinnen und Bürger haben sich hier in den Radiosendungen dazu geäußert. Hier gab es sowohl einige Befürworter des erweiterten Salzabbaus, aber ohne Zweifel ist die überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung in den alten und neuen geplanten Abbaugebieten gegen den erweiterten Salzabbau. Hier spielen die negativen Erfahrungen in der 100-jährigen Vergangenheit des Salzabbaus und seine Folgen eine entscheidende Rolle. Viele Menschen haben erfahren müssen, dass ihr Hab und Gut Schäden erlitten hat und man mit der Schadensregulierung im wahrsten Sinne des Wortes als geschädigter und betroffener Bürger im Regen gestanden hat. In den meisten Fällen wurden alle möglichen Begründungen durch den Bergbaubetreiber angeführt, warum der Schaden am Haus, am Grund und Boden nicht durch den Salzbergbau verursacht worden ist. So wurde mir immer wieder berichtet. Wenn es dann zu einer Schadensanerkennung gekommen ist, weil die Sachlage nicht mehr zu leugnen war, so wurde dann die nächste Karte gezogen. Wie mir der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Rheinberg, der Pfarrer der katholischen Kirche Alpen und viele betroffene Bürger bestätigt haben. Der Vergleich oder der Kompromiss, was letztlich bedeutet, die nicht volle Übernahme des Schadens des Bergbaubetreibers, hier wurde dann immer wieder eine sogenannte Drittellösung angeboten, ein Kompromiss, der dann wie folgt angeboten wurde, wie mir die betroffenen Bürger berichteten. Wie sah so ein Kompromiss aus? O-Ton, wir sind zwar nicht zu 100% der Verursacher, aber als guter Nachbar beteiligen wir uns an den Kosten. In der Regel wurde den Bürgern mitgeteilt vom Bergbaubetreiber, dass man in seinem Falle ca. 30-40%, also ein Drittel der Schadenskosten, ersetzt. Begründet wurde das damit, dass man nicht ausschließen kann, dass die Schäden auch zu einem Drittel durch die schwankenden, wechselnden Grundwasserstände verursacht werden können. Die Ursache der wechselnden Grundwasserstände sieht man im Bereich verursacht durch die wechselnden Pegelstände des Rheins. Diese wechselnden Grundwasserstände können auch Risse und Schäden an den Gebäuden und im Mauerwerk verursachen, war die Begründung. Somit sind hier dann die Natur und der Umstand, dass man in einem Schwemmlandgebiet des Rheines mit einem Untergrund aus Schwemmsand und Kieseinlagerung sein Haus gebaut hat, die Ursache. Auch der letzte Verursacher in dieser Trilogie, so wurde mir von den Menschen berichtet, die betroffen waren, sind Baumängel und Fehler der Architekten und des Baugewerbes, die nicht gut gearbeitet haben. Das alles gibt einem doch sehr zu denken. Weitere Gründe, die mir berichtet wurden, hätten zur Folge, dass es den Rahmen dieser Sendung sprengt. Fazit ist, der vom Bergschaden betroffene Bürger hat somit keine Chance und muss somit dem Kompromissvorschlag des Bergbaubetreibers zustimmen. Wie auch der Geschäftsführer, Herr Behrens vom LVB NRW, des Landesverbandes der Bürgerinitiativen Bergbau in NRW, in einem Interview gesagt hat zu diesem Thema, das ich Ihnen jetzt gleich einspielen werde. Es ist sein Rat, den er den Menschen im Salzabbaugebiet hier in der Vergangenheit mit auf den Weg gegeben hat. Kommen wir nun zu dem Rat von Herrn Behrens, den ich gerade einspielen möchte. Es ist ein Rat, den er den Menschen im Salzabbaugebiet in der Vergangenheit mit auf den Weg gegeben hat. Hören wir mal rein. Das heißt also, als Bürger hier in Rheinberg oder in Bord hat man im Prinzip gar keine großen Chancen. Ja, man muss sich dann privat direkt mit dem Bergbau auseinandersetzen. Ist das richtig?
Ja, das ist ja die Krux bei dem Ganzen, ne? Also es gibt einmal das öffentliche Verfahren, das ist eben die Genehmigung und der Abbau und so weiter. Und dann heißt es einfach ja, die Bergschadensregulierung ist Privatsache. Bürger, kümmere dich mal selbst darum. Und anders als zum Beispiel im normalen Privatrecht, wenn Sie also mit der Nachbar fährt mit seinem Auto ins Ihr Auto kaputt oder so, dann haben Sie einen Partner, der der steht auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, er kann sich einen Anwalt nehmen sich einen Anwalt, streiten miteinander und irgendwann wird sich geeinigt oder entscheidet auch das Gericht womöglich. Hier haben wir es aber in der Regel damit zu tun, dass eben ein einzelner Bürger einem großen Unternehmen mit sehr viel finanziellem Hintergrund gegenübersteht, der auch wenig Probleme hat, seine Macht da auszuspielen und das Verfahren zumindest sehr in die Länge zu ziehen. Und wenn man sich vorstellt, ein Bergbau betroffen hat Schäden an seiner Immobilie, da ist jetzt der Riss in der Wand oder so und man sagt dem, ja, du kannst klagen, da musst du erstmal 10, 15, 20.000 Euro für ein Gutachten in der Hand nehmen, da musst du einen teuren Anwalt bezahlen, dann musst du 20 Jahre warten, bis du dann vielleicht deinen Schaden ersetzt bekommst und wenn man dann Recht bekommt. Und dann steht noch das Risiko im Raum, ja, sind denn wirklich die Schäden zu 100% dem Bergbau anzulassen oder vielleicht nur zu 50%? Dann wird ja auch nur die Hälfte der Kosten von dem Bergbauunternehmer übernommen. Und man muss sozusagen auch die Jahrzehnte sozusagen mit seinen Schäden erstmal leben und da zurechtkommen.
Ich sag mal so, wenn ich so meine Immobilie hier sehe, die ich hier so habe und den Wert mal so abschätze, da liege ich sag mal, eine Hausnummer bei 150.000 Euro. So, wenn ich einen Bergschaden habe, der sich so um die 60.000 oder 40.000 Euro vielleicht oder vielleicht auch über 10.000 Euro erstreckt, ja, dann werde ich doch an die Wand gepresst, oder?
Der Bergbauunternehmer hat ja einen langen Atem, ne? Der kann ja warten. Das ist ja, er ist ja auch persönlich nicht davon betroffen, wenn der Bergschaden bei Ihnen nicht reguliert wird, wenn Sie den Keller feucht haben und Sie können im Keller nichts mehr lagern, weil es sofort schimmelt, ne? Weil die Außenwand eben durch Bergschäden beschädigt ist und die Feuchtigkeit in den Keller rein. Das stört ja den Bergbauunternehmer nicht. Der hat ja Zeit, der kann ja warten, ne? Wartet dann eben 20 Jahre, bis sie mürbe sind. Oder ich sag immer so Leuten, wenn die sagen, ja, ich habe da Probleme, ich komme nicht so recht. Und dann gucke ich die Leute an und sage, hören Sie mal, wie alt sind Sie denn eigentlich? Wollen Sie das noch erleben, dass Sie mal zurechtkommen oder nicht? Und dann sage ich, das ist eben das große Momentum, was dahinter steht, dass eben auch die Bergbaubetroffenen zu Kompromissen eigentlich gezwungen werden, weil sie anders gar nicht geregelt werden.
Das heißt, da haben wir das schöne Thema, lieber den Spatz in der Hand wie die Taube am Dach.
So in der Richtung.
Das sind natürlich keine schönen Aussichten, wenn man dann weiß, dass das Bergbaugebiet hier in gerade um Rheinberg herum und Bord herum noch wesentlich erweitert wird, bis Richtung Zanten. Dann werden sich sicherlich noch einige dieser Probleme da einschleichen, die dann irgendwann mal kommen. Das ist die Erfahrung eines erfahrenen Mannes, der schon seit Jahrzehnten sich im Steinkohlenbergbau bewegt, der dann, wenn er auf den Salzbergbau trifft, nur diesen Rat zum Kompromiss geben kann. Denn anders als im Steinkohlebergbau gibt es keine Schlichtungsstelle im Salzbergbau, an die sich der betroffene Bürger wenden könnte und es ihm, wie im Steinkohlenbergbau, ermöglicht, ohne ein hohes Kostenrisiko gegen den Bergbaubetreiber zu klagen. Denn nach wie vor ist der Salzbergbau nicht bereit, sich an der Schlichtungsstelle der RAG zu beteiligen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir gerade von Herrn Behrens gehört haben, haben die Bewohner oder besser noch die geschädigten Anwohner also keine Chance auf eine vollkommene Kostenübernahme durch den Bergbaubetreiber im Schadensfall, der durch die Bergsenkung entstanden sind. Das möchte ich nun mal an zwei konkreten Beispielen festmachen. Ende September hatte sich Frau Peter Schmidt-Niersmann, Mitglied des Kreistages und tätig im Vorstand des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, abgekürzt BUND, im Kreis Wesel, bei der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten gemeldet. Sie berichtete, dass die Bundestagsabgeordnete Frau Katrin Henneberger am 3. Oktober 2022 am Niederrhein weilt. Frau Henneberger ist bei der Partei der Grünen im Bundestag. Sie ist Obfrau im Untersuchungsausschuss Internationale Klima- und Energiepolitik und im Ausschuss für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und im Unterausschuss Internationale Klima- und Energiepolitik und dort für das Bergrecht zuständig, wie Frau Katrin Henneberger es uns auch gleich noch in einem sehr interessanten Interview erläutern wird. Frau Henneberger ist heute hier und möchte sich gerne die sichtbaren Schäden, die durch den Salzbergbau entstanden sind, ansehen und auch mit betroffenen Menschen sprechen. Dabei besonders über die gesammelten Erfahrungen der betroffenen Bürger mit der Schadensregulierung im Salzbergbau. Aus diesem Grund der Besuch in Bord. Hier hat eine Begehung am 3. Oktober 2022 stattgefunden. An dieser Begehung waren beteiligt Frau Henneberger, Mitglied des Deutschen Bundestages, die Kreistagsabgeordnete und Vorstandsmitglied im BUND Kreis Wesel, Frau Petra Schmidt-Niersmann, Herr Klaus Leonards vom Kreisvorstand der Grünen aus Rheinberg, Herr Peter Nienhaus, Mitglied des Kreistages und Fraktionssprecher der Grünen in Alpen. Für die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten, Frau Dr. Kerkhoff vom Vorstand der Bürgerinitiative und Karl-Heinz Kamms als Beirat der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten und als Moderator dieser Radiosendung teil. Nach dem Treffen auf dem Marktplatz und der Begrüßung haben wir gemeinsam einen Spaziergang durch Bord gemacht und uns an verschiedenen Stellen die sichtbaren Zeichen der Auswirkungen der Bergsenkungen vom Hesperfeld bis zur Borter Straße angeschaut. Im Gespräch mit einem betroffenen Bürger wurde Frau Katrin Hennebergerer geschildert, wie ohnmächtig die Bürger dem Bergbau gegenüberstehen. Wie es schon Herr Behrens gerade gesagt hatte, hier steht der Bürger allein auf weiter Flur. Der betroffene Bürger bekommt im Schadensfall vom Bergbau Gutachten vorgelegt, die er nicht überprüfen kann. Und er muss den Gutachten Glauben schenken, wie uns viele betroffene Bürger berichteten. Fakt ist, der Geschädigte hat weder die erforderlichen Kenntnisse und das Hintergrundwissen, diese Gutachten zu überprüfen. Darüber hinaus hat er aus finanzieller Sicht nicht die Möglichkeit, sich durch einen neutralen Sachverständigen, den er selbst bestimmt, ein Gegengutachten anfertigen zu lassen. Untermauert durch die vom Bergbau erstellten Gutachten bekommt der Betroffene ein Angebot. Der Bergbau bietet als Kompromiss an, dass man sich an circa einem Drittel der Kosten des Gesamtschadens beteiligen würde. Ja, der Rechtsweg steht dem Geschädigten offen. Jedoch Recht haben und Recht bekommen in Deutschland ist nicht einfach. Und ob man es hören will oder nicht, wie kapitalkräftig man ist, entscheidet darüber, ob man den Rechtsweg bestreiten und durchstehen kann. Das ist letztlich der entscheidende Punkt. Eine Familie als Geschädigte gegen einen Bergwerksbetreiber als Schädiger mit Rechtsabteilung und uneingeschränktem Kapital. Hier muss man nicht nach dem Ausgang fragen. Hinzu kommt, dass es sich schon rumgesprochen hat im Salzabbaugebiet, dass die Beschreitung des Rechtsweges bei betroffenen Bürgern, aus welchen Gründen auch immer, wieder gescheitert sind. Fragt man nach, so waren es in der Regel die horrenden Kosten, die den betroffenen Bürger in die Knie zwangen. Die Schadenskosten am Objekt wurden dann schon nach den ersten Gutachten und den ersten Anwaltskosten überschritten. Man ist einfach ratlos. Gerichtsprozesse sind mit einem hohen Risiko und besonders mit einem hohen Kostenrisiko verbunden. Gerichtsprozesse können sich über mehrere Gerichtsinstanzen monatelang, ja sogar Jahre hinziehen. Erforderlich sind immer wieder neue Gutachten mit enormen Kosten sowie Anwalts- und Gerichtskosten. Betroffene Bürger sind bei diesen Aussichten bei gesundem Menschenverstand und auch aus Fürsorge für die Familie und seinen finanziellen Möglichkeiten gezwungen, den Angeboten des Bergbaubetreibers zuzustimmen. Der Schadensverursacher hat ein leichtes Spiel. Eine kostengünstige Lösung und kann sogar behaupten, dass alle Bergschadensfälle in den letzten Jahrzehnten einvernehmlich zur vollsten Zufriedenheit gelöst wurden. Wie sagten mir vorgetage zwei Geschädigte, die einen sehr großen Schaden erlitten hatten? Was soll ich denn machen? Was habe ich für Alternativen? Eine Schlichtungsstelle wie beim Kohlebergbau gibt es nicht, die mir helfen könnte. Da waren die Gutachten des Bergbaubetreibers auf dem Tisch und ein freundliches Angebot schreiben. Auf der anderen Seite waren meine Kosten und ein Risiko, das ich nicht kalkulieren und auch nicht tragen kann. Wir haben dann gezwungenermaßen diesem Angebot zugestimmt, getragen von der Überlegung, bevor ich vielleicht leer ausgehe und gar nichts bekomme, da ist es schon besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Hinzu kommt, eine Rechtsschutzversicherung zahlt mir auch nicht die Anwalts- und Gerichtskosten. Das alles gibt einem doch sehr zu denken.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich vielleicht gerade eingeschaltet haben, nach wie vor hören Sie die Sendung Ortsgespräche des Bürgerfunkes der VHS aus Rheinberg in Verbindung mit der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten und das, wie immer, jeden zweiten Freitag im Monat um 20.04 Uhr. Diese Sendung können Sie auch als Podcast nochmals hören auf der Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de. Ich sage Ihnen heute hier herzlich willkommen.
Ja, heute bei mir zu Gast habe ich Frau Katrin Henneberger. Und Katrin Henneberger kommt aus Berlin, gerade frisch hier wieder an den Niederrhein. Frau Henneberger, wer sind Sie und woher kommen Sie?
Ich bin Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und ich komme aus Mönchengladbach. Das ist mein Wahlkreis, direkt am Tagebau Garzweiler.
Und warum sind Sie jetzt hier heute hier bei uns am Niederrhein, hier in Rheinberg?
Im Bundestag bin ich für die Grünen für das Bergrecht zuständig und damit befasse ich mich natürlich auch mit Kiesgrubenbauen, aber auch natürlich mit Salzabbau. Und hier in der Gegend gibt es massive Schädigungen vom Salzbergbau bei den Anwohnern in den Häusern und das ist etwas, wo wir in der Politik nicht einfach blind sein dürfen.
Wenn man da in der Politik darüber spricht, dann kommt man natürlich zwangsläufig dazu und sagt, das Bergrecht steht einfach über dem Grundgesetz. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist ein Problem und deswegen wollen wir es reformieren. Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben um die Klimawirksamkeit und die Klimaresilienz auch ins Bergrecht zu verankern. Aber das ist nur ein Teilaspekt, weil es gibt sehr viele Gutachten schon, wie wir den Schutz der Menschen, der Anwohner stärken, als auch wie wir Umweltschutz im Bergrecht verankern. Also das ganze Bergrecht muss auf dem Prüfstand, muss reformiert werden, muss an unsere Zeit angepasst werden.
Beim Bergrecht, da sind wir natürlich jetzt hier im Salzbergbau ziemlich gelackmeiert. Bei uns ist es also so, dass wir keine Schlichtungsstelle haben. Bei uns ist es so, dass wir uns dann mit dem Bergbaubetreiber selber herumschlagen müssen und einfach uns finanziell ruinieren, wenn wir hier unsere Schäden geltend machen wollen. Werden Sie das auch an dieser Geschichte arbeiten?
Genau, das war heute ein sehr großes Thema bei meinem Besuch vor Ort und das nehme ich mit als Politikerin mit nach Berlin, dass wir schauen, dass es für alle Menschen eine Gleichberechtigung gibt, also dass halt auch Menschen, die vom Salzbergbau betroffen sind, genau dieselben Rechte haben wie Menschen, die vom Steinkohleabbau betroffen sind.
Dann habe ich noch mal eine Sache, das wissen Sie vielleicht nicht, aber wir haben hier in der Gegend zwei riesengroße Salzlager. Das eine Salzlager, das ist bei der Solvay oder bei der ESCO oder bei K&S, wie man es immer auch sagen soll. Aber wir haben auch hier in einem Flutungsgebiet, also einem Gebiet, was sehr stark überflutet werden kann, haben wir riesige Tonnen an Salz liegen. Wenn da irgendwann mal was passiert und da kommt ein Starkregenereignis, dann kann es durchaus sein, dass dieses Salz hier die ganze Gegend verseucht. Was sagen Sie denn dazu als Grüne?
Also wir hatten in diesem Sommer in der Oder ein Versalzungsproblem, wo immer noch nicht geklärt ist, woher kam genau auch das Salz. Und wir müssen uns halt auch mit Blick auf die Klimakrise darauf einstellen, dass immer mehr Starkniederschlagsereignisse eintreten, also dass die Wetterextreme häufiger und extremer werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir unsere Infrastruktur darauf einstellen müssen. Wenn hier große Mengen an Salz ungeschützt vor starken Niederschlagsereignissen liegen, dann ist das auch etwas, womit sich die Politik auf allen Ebenen beschäftigen muss und andere Lösungen finden muss.
Ja, das ist interessanterweise ist es sogar so, dass das ein Wasserschutzgebiet ist, der Klasse 3, in dem dieses ganze Salz gelagert wird. Und dort wird also in großen Hallen dieses Salz gelagert. Und das ist also für mich persönlich als Mensch, der hier wohnt, eine riesengroße Sauerei, denke ich mal. Ich weiß nicht, wer sowas genehmigt. Oder können Sie sich vorstellen, wer sowas genehmigt? Sagen Sie nichts dazu.
Also ich kann einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung im Rheinland sprechen, also bei den Tagebauen, wo es eine sehr enge Verpflichtung gibt zwischen fossiler Industrie und lokaler Politik, aber auch auf Landespolitik. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass halt auch hier enge Verflechtungen bestimmt bestehen, die dann nicht zum Wohle der Menschen, der Anwohner handeln, sondern eher nach wirtschaftlichen Interessen einzelner Konzerne.
Wir sprachen auch darüber, dass hier ca. 57% oder 60%, so liegen mir die Unterlagen vor, des Salzes als Streusalz verwendet wird. Früher war es so, wir hatten hier in Bord eine sogenannte Salzbahn. Das heißt, wir hatten eine Eisenbahn. Diese Eisenbahn, die fuhr zweimal am Tag, fuhr die von hier zu einer Ladestelle am Rhein und hat dort dann das Salz abgeladen und das wurde dann an die Industrie verschifft oder eben weltweit verschifft. So, heute ist es so, dass jeden Tag hier 6000 Tonnen Salz auf 25 Tonnen LKWs bis Wesel über die Straße gefahren wird. Das ist doch auch kein Klimaschutz, oder?
Natürlich nicht. Also wir müssen, da bin ich sehr ehrlich, mit Blick auf unsere Ökosysteme, eigentlich unser ganzes Wirtschaftssystem auf den Prüfstand stellen. Unsere Ressourcen sind endlich, auch das Salz hier im Boden ist endlich. Und wir müssen mit dem, was wir haben, nachhaltig wirtschaften. Und wir müssen insgesamt unsere Wirtschaft so umgestalten, dass sie nicht mehr benutzt, als das Ökosystem uns geben können. Und dass halt auch die Lieferketten nicht bestehen bleiben, so wie sie aktuell sind.
Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen recht herzlich dafür, dass Sie mir zum Interview zur Verfügung gestanden haben, dass Sie heute hier waren und haben mit uns mal eine Begehung hier gemacht in der kleinen Ortschaft Bord. Sie haben sicherlich viele Eindrücke mitnehmen können und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft recht engen Kontakt haben, auch zu Ihnen in den Bundestag und dass Sie sicherlich für uns noch einiges tun werden. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Herzlichen Dank und vielen Dank für die ganzen Informationen und eure Zeit heute.
Verehrte vom Bergbau betroffene Bürger oder solche, die es noch werden. Wenn sich der geplante Bergbau sich weiter unter unsere Häuser, unsere Region frisst. Nun, nach dem, was wir gerade gehört haben, besteht dann ein bisschen Hoffnung, weil unser Anliegen und die geschilderten Probleme im Deutschen Bundestag angekommen sind. Wichtig ist zu wissen, dass das Bergrecht
das schon vor hunderten Jahren entstanden ist und in einer gewissen Zeitepoche immer wieder angeglichen wurde, immer noch keine Rücksicht auf die Belange der Bürger nimmt. Das Bergrecht steht auch, wie Frau Katrin Henneberger bestätigt, über dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eigentlich ungeheuerlich und in einer Demokratie nicht nachvollziehbar. Hier sind Änderungen schnellstens erforderlich. Bei der Gründung des Bergrechts stand »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist« als Überschrift. Und dazu gehörte auch schon, in grauer Vorzeit, das Bergrecht. Die Herrscher in der Vergangenheit waren es die Kaiser, die Könige und die Landesfürsten, die die Bodenschätze als ihr Eigentum ansehen. Sie vergaben die Schürf- und Gewinnrechte und bestimmten, was mit den Bodenschätzen geschehen sollte. Dass dieses Tun die Rechte der Menschen und die Natur oberhalb des untertägigen oder überirdischen Bergbaus bedroht und aushebelte, spielte damals, wie auch heute, so scheint es, keine Rolle. Dass der Bergbau sicherlich im letzten Jahrhundert, in den Anfängen des 20. Jahrhunderts und auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Bedeutung am Aufbau unserer heutigen Gesellschaft hat, ist unumstritten. Doch die Vormachtstellung ist in vielen Fällen bereits Geschichte. Den Steinkohlenbergbau in Deutschland gibt es nicht mehr. Und der Braunkohlenbergbau geht dem Ende entgegen in unserer heutigen Region. Es gibt sicherlich in Deutschland noch andere Gewerke, die sich auf die bergmännische Tätigkeiten berufen. Auch dort kämpfen die Menschen mit den gleichen Problemen wie im Salzbergbau. Der Kiesabbau und besonders der Salzbergbau berufen sich in unserer Region auf das, unserer Meinung, derzeit nicht mehr zeitgemäße Bergrecht. Das heutige Bergrecht hebelt die Grundrechte der Menschen aus, und zwar das Grundrecht auf den Schutz der Gesundheit und der Unverletzlichkeit des Eigentums. In den Paragraphen 114 bis 120 des Berggesetzes werden dem Bergbau alle Möglichkeiten geboten, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Wir sprachen ja schon die Drittelung der vermeintlichen Schäden durch den Bergbau an, die immer wieder als Kompromiss und wohlwollend den Bergbaugeschädigten angeboten wird, wie uns die betroffenen Bürger berichten. Der Paragraph 120 im Berggesetz, die Bergschadensvermutung, wird immer wieder angeführt. Er ist der Garant, so sagt man uns, dass der Bergbau in der Pflicht ist, für diese Schäden aufzukommen. Das wollen wir hier nun mal versuchen, ein klein wenig aufzudröseln. Was sagt das Bundesberggesetz? Der Paragraph 120 behandelt die Bergschadensvermutung. Das besagt, entsteht im Einwirkungsbereich der untertägigen Aufsuchung oder Gewinnung eines Bergbaubetriebes oder bei einer bergbaulichen Tätigkeit mit Hilfe von Bohrungen, die nicht der Aufsuchung von Gewinnung von Gasen und Erdwärme aus Grubenräumen stillgelegter Bergwerke dienen, durch Senkungen, Hebungen, Pressungen oder Zerrungen der Oberfläche oder durch Erdrisse oder durch Erschütterung ein Schaden, der seiner Art nach ein Bergschaden sein kann, so wird vermutet, dass der Schaden durch diesen Bergbaubetrieb verursacht worden ist. Was ist hier nun Fakt? Was sagt der Paragraph? Der Paragraph 120-1 ist der Grund, warum der Bergbau bei einem vermuteten Bergschaden zahlen muss. Wie hoch die Anteile der Bergschadensübernahme ist, darüber gibt es keine Richtlinien. Die Erfahrung der betroffenen Bürger hat gezeigt, dass der Salzbergbau in der Vergangenheit in der Regel ein Drittel der Schadenskosten anbietet. Hier zahlt der Bergbau ein Drittel des vermeintlichen Bergschadens, weil der Schaden vermutlich durch den Bergbau entstanden sein könnte. Das hört sich ja alles sehr gut an. Doch dann kommt der nächste Hammer, wie ich ihn mal bezeichnen möchte. Dieses gilt aber nicht, wenn feststeht, dass der Schaden durch einen offensichtlichen Baumangel oder eine baurechtswidrige Nutzung verursacht sein kann. Was bedeutet das? Hier wird unterstellt, dass Baumängel, schlechte Arbeit der Architekten und des Statikers, die Bauausführung der Handwerker, der Grund und eine Unzahl von weiteren, oft schon angeführten grundlegenden Mängel, die dann für die Risse und Undichtigkeiten im Gebäude verantwortlich sind. Selbst die Anschüttung mit Erde aus der Baugrube, die für die Anschüttung des Kellers verwendet wurden, wurden als Baumangel angesehen. Das sind einige der unzähligen Möglichkeiten, die Verantwortung, die man dann aus diesem Paragraphen heraus für den Bergbaubetreiber von sich zu weisen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Senkungen, Hebungen, Pressungen, Zerrungen, Erdrisse und Erschütterungen. 2a besagt, durch natürlich bedingte geologische und hydrologische Gegebenheiten oder Veränderungen des Baugrundes können diese Schäden entstanden sein. Hier wird dann angeführt, der wechselnde Grundwasserstand durch den Rhein und auch der Bauuntergrund, der im Schwemmlandgebiet aus Kies, Sand oder im Bereich der glazialen Moränenausläuferung der Hees durch Geschiebemergel verursacht werden. Der Baum in der Nähe eines Gebäudes, das defekte Regenrohr und so weiter und so weiter. Das sind alles Gründe, die, so berichten uns die Bürgerinnen und Bürger, auch von den Bergbaubetreibern angeführt werden.
In 2b kommt man zu den Schäden, die von einem Dritten verursacht sein könnten, der ohne Bodenschätze untertägig aufzusuchen oder zu gewinnen oder ohne bergbauliche Tätigkeiten mit Hilfe von Bohrungen durchzuführen im Einwirkungsbereich des Bergbaubetriebes auf die Oberfläche eingewirkt hat. Das bedeutet, beim Bau von Straßen- und Kanalbau oder anderweitigen Baumaßnahmen an den Gebäuden es zu Rissen und zu anderen Schäden kommen kann. Und diese Schadensbilder zeigen sich ähnlich wie bei Bergschäden. Auch hier ist dann der Bergbau nicht verantwortlich. Das alles wird natürlich selbstverständlich belegt durch Gutachten. Mein Fazit: Für die weiteren 2/3 der Kosten ist in der Lesart des Bergbaus der Geschädigte verantwortlich. Das unterstützen die gerade gehörten Ausschlusskriterien im Bundesberggesetz. Das ermöglicht dem Schädiger, die Behauptungen aufzustellen, dass andere Ursachen mit für die Schäden verantwortlich sind. In der Regel wird dann auch immer ein wie immer geartetes Gutachten vorgelegt, wie die Bürgerinnen und Bürger uns berichtet haben. Möchte man sich dagegen wehren, so ist der Geschädigte in der Beweispflicht und im Zugzwang. Der Geschädigte muss dem Bergbau nachweisen, dass der Schaden doch vom Bergbau verursacht worden ist. Das geht aber nur mit umfangreichen Gutachten und in der Regel mit einem Gerichtsverfahren. Die Kostenschraube für den Geschädigten beginnt sich zu drehen. Hier gibt es nun nur eine Lösung: die Beweisumkehrpflicht. Diese muss in der Überarbeitung des neuen Berggesetzes aufgenommen werden und gesetzlich verbrieft und festgeschrieben sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich vielleicht gerade eingeschaltet haben, nach wie vor hören Sie die Sendung Ortsgespräche. Dass Sie sich verspätet eingeschaltet haben, ist gar nicht so schlimm, denn diese Sendung ist als Podcast jederzeit verfügbar auf der Webseite der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten unter www.salzbergbaugeschädigte.de. In dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir Sie über die Ohnmacht der Menschen und die Probleme bei der Schadensanerkennung und auch bei der Schadensregulierung durch den Salzbergbau informiert. Es ist schon bezeichnend, wenn die Tagespresse schreibt am 7. Oktober 2022, dass eine Schlichtungsstelle laut des Bergbaubetreibers nicht erforderlich ist. Der Bergbaubetreiber beruft sich darauf, dass die Schlichtungsstelle nur dann zum Einsatz kommt, wenn sich der Geschädigte und der Schädiger sich nicht einigen können. Der Bergbaubetreiber sagt, das sei alles bis heute noch nicht vorgekommen. Man habe sich immer einvernehmlich mit dem Geschädigten geeinigt. Und das ist sicherlich auch richtig. Die Frage ist nur, was versteht man unter einvernehmlich? Fakt ist, spricht man mit den betroffenen Menschen über die entstandenen Bergschäden und deren Regulierung, so ist in vielen Fällen die Angst der Menschen hervorgerufen durch die gemachten Erfahrungen der betroffenen Bürger und deren Berichte aus dem Altbergbau die Ursache. Aus den Informationen und Erfahrungen der betroffenen Bürger ist die Hilflosigkeit und die Ohnmacht gegenüber dem Bergwerksbetreiber mehr als verständlich. Welches Missverhältnis oder Misstrauen gegenüber dem finanzkräftigen und mächtigen Bergwerksunternehmen herrscht, zeigt, dass die betroffenen Menschen uns ihr Problem berichten, aber in keinem Fall namentlich genannt werden möchten. Fragt man, warum? Dann sagt man uns: Heute ist mein Schaden vielleicht nicht ganz so groß. Nur wenn mein Name erscheint und der Bergschaden vergrößert sich, habe ich gar keine Chancen mehr. Heute bekomme ich, wenn überhaupt, 1/3 des Schadens erstattet und muss gezwungenermaßen aus purem gesunden Menschenverstand zu meinem Nachteil dieses Angebot einvernehmlich und zähneknirschend akzeptieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung aufmerksam verfolgt haben, habe ich Ihnen die Erfahrung der Menschen mit der Schadensregulierung versucht näher zu bringen. Die Informationen, die wir von den betroffenen Bürgern bei unserer Begehung am 3. Oktober erhalten haben und die Wahrnehmungen, die die Bürgerinitiative immer wieder von den betroffenen Bürgern erhält, sind nahezu deckungsgleich. Erstaunt haben mich die Informationen nicht, denn die Schilderungen werden der Bürgerinitiative der Bergbaugeschädigten immer wieder berichtet. Nur dieses Mal war es nicht die Bürgerinitiative, die die Informationen erhalten hat, sondern ein Mitglied des Deutschen Bundestages, die in ihrer Partei für das Bergrecht zuständig ist, wie Sie sicherlich auch aus dem Interview vernommen haben. An dieser Stelle: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eine Änderung des Bergrechts mit einer Beweisumkehr, eine unabhängige Schlichtungsstelle, die es den Bürgern ermöglicht, ohne auf die persönlichen finanziellen Belastungen zu achten und zu schauen, als gleichberechtigter Partner dem kapitalkräftigen Bergbau gegenüberzustehen, ist dringend erforderlich. Auch die Regulierung der Ewigkeitskosten muss wie beim Steinkohlebergbau verbrieft und notfalls durch den Staat abgesichert werden. Nun habe ich noch für Sie eine sehr aktuelle Gegebenheit. Wir haben mit dem Mitglied des Deutschen Bundestages am 3. Oktober, wie ich schon berichtet hatte, an einer Stelle gestanden, wo man durch die hohen Wellen in der Straßendecke und auch an einer Gartenmauer die Auswirkungen der Bergsenkung deutlich erkennen kann.
Schaut man über die Straße und verfolgt man die deutlich sichtbaren Bruchlinien von diesem Punkt aus, so sieht man einen Hauseingang. Der Vorgarten und der Eingang zum Haus, die Plattierung sowie die Treppenstufen sind von Bürgersteig aus wegen eines vermuteten Bergschadens vor einiger Zeit erneuert worden. Der Bergbau hat wegen der Bergschadensvermutung sich an diesem Schaden mit einem Drittel an den Kosten beteiligt. Die restlichen zwei Drittel hat dann der Eigentümer bezahlen dürfen, weil ihm Gutachten vorgelegt wurden, die aus Sicht des Bergbaus erweisen, dass auch andere Ursachen, die nicht vom Bergbau stammen, für diesen Schaden verantwortlich sein können. Sie erinnern sich an die Bergschadensvermutung § 120 im Berggesetz, die ich schon vor wenigen Minuten in dieser Sendung Ihnen vorgetragen habe. Was ist nun passiert? Direkt vor dem Eingang zum Haus, wo der Zugang vor kurzem erneuert worden ist, sprudelte plötzlich eine enorme Menge Wasser aus dem Bürgersteig. Das kommunale Wasserwerk und ein Bautrupp rückten an. Eine 5 Meter lange und 1 Meter breite Grube wurde ausgehoben und in ca. 2 Meter Tiefe fand man die Ursache. Der Bauleiter sagte mir, das ist ein klassischer Bergbauschaden. Das Hauptwasserrohr für das Hesperfeld ist durch die entstandenen Spannungen bei einer Bergsenkung abgeschert und zerbrochen. Er sagte, man konnte es deutlich sehen, dass dort die Rohrbruchstelle auf der einen Seite der Bruchstelle um mehr als 30 cm abgesackt war und dass das den Bruch verursacht hat. Das gleiche Problem hatte er vor kurzem auch an der Borterstraße. Auch dort ist die Bergsenkung deutlich sichtbar. Er sagte, betrachten Sie die Straße und glauben Sie mir, die Abwässerkanäle in den Straßen hier sehen sicherlich genauso aus. Aber sie sollten ja schon seit mehreren Jahren erneuert werden und die Wasserleitungen müssen mit Sicherheit alle nochmal erneuert werden. Nun komme ich nochmals zur Zerstörung des Vorgartens zurück, der laut dem Bergbau nur zu einem Drittel, wenn überhaupt, vom Bergbau verursacht worden ist. Ich frage mich, wird der Bergbau nun die anderen zwei Drittel Kosten für den Bergschaden am Vorgarten, der genau einen halben Meter neben der Rohrbruchstelle liegt, übernehmen und dem Eigentümer erstatten? Ein Bergschaden als Ursache für die Zerstörung des Vorgartens ist nun nach diesem Vorfall eigentlich nicht mehr von der Hand zu weisen. Ich denke, wahrscheinlich wird es hier keine Erstattung geben. Denn die dem Eigentümer vorgelegten Gutachten für weitere Ursachen zur Zerstörung des Vorgartens sagen sicherlich etwas anderes aus. Der gesunde Menschenverstand sagt, wenn dieser Schaden an der Wasserleitung durch die Bergsenkung verursacht worden ist, dann ist der Bergbau mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nur zu einem Drittel an der Zerstörung des Hauseinganges im Vorgarten beteiligt.
Warten wir mal ab, ob die Firma Cavity, die für die deutsche Solwerwerke diesen Bergschaden bearbeitet hat, am Vorgarten des Hauses zu der Einsicht kommt, dass es auch mal an der Zeit ist und sie die Schatulle öffnen, um die gesamten Schadenskosten nachträglich doch noch zu übernehmen. Wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir können sagen, wir werden diesen Fall weiter verfolgen. Kommen wir noch zu einer Sache, die Sie sicherlich interessieren wird. Wenn Sie wissen möchten, wie man sich wirksam vor Bergschäden schützen kann und welche Maßnahmen Sie zu Ihrer persönlichen Absicherung treffen können, bevor der Bergbau unter Ihrem Haus aktiv ist, dann besuchen Sie unsere Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung findet statt auf dem Spargelhof Schippers und zwar am 18.10.2022 um 19.30 Uhr. Diplom-Ingenieur Peter Imikus, Marktscheider und Sachverständiger für Bergbauschäden, wird dazu einen Vortrag halten. Die Bürgerinitiative bittet wegen der begrenzten Anzahl der Teilnehmerplätze um Anmeldung auf der Webseite der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten. Teilnehmen kann jedes Mitglied der Bürgerinitiative, aber auch interessierte Bürger. Möchten Sie als noch nicht Mitglied auch an der Veranstaltung teilnehmen, so melden Sie sich an und werden Sie Mitglied. Die Mitgliedschaft in der Bürgerinitiative ist kostenlos und Sie gehen keine Verpflichtungen ein. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft und die Anmeldung zur Veranstaltung sind problemlos auf der Webseite möglich. Doch auch vor der Veranstaltung kann man sich noch als neues Mitglied anmelden. Alle Kontakte, Informationen und Telefonnummer finden Sie auf der Homepage www.salzbergbaugeschädigte.de. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nun kommen wir zum Ende dieser Radiosendung. Ich sage danke, dass Sie eingeschaltet hatten und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, bis wir uns wiedersehen. Bleiben Sie gesund und hoffentlich ohne Bergbauschäden. Wie immer können Sie alle Radiosendungen auch nochmals auf der Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de als Podcast finden und sich anhören. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie wieder in einem Monat zur gleichen Zeit, immer am zweiten Freitag im Monat um 20.04 Uhr auf Radio KW im Bürgerfunk begrüßen darf. Das war eine Sendung des Bürgerfunks der VHS in Rheinberg in Verbindung mit der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Ich sage Tschüsskes und auf Wiederhören.